Ich habe mir das Thema gestellt, Psalm 23, 1 bis 5. Er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist der Hauptschwerpunkt. Die meisten von uns kennen diesen Psalm, vielleicht kennt ihr ihn sogar auswendig. Er ist, glaube ich, der Lieblingspsalm der Christen. Ich bin auf einer Beerdigung. Ein junger Mann hat sich das Leben genommen. Ich darf die Trauerrede halten. Der Pastor predigt noch über einen Bibelvers und dann gehen wir zum Grab, stehen am Grab, sind unendlich viele Menschen da, ganz viele junge Menschen. Und der Pastor fängt dann an, den 23. Psalm zu lesen. Er ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Und mir läuft es kalt den Rücken runter und ich denke, das kann man doch bei einer Beerdigung nicht sagen, schon gar nicht bei einem Selbstmörder. Was ist das nicht? Ein Schlag ins Gesicht an die Eltern, an die Geschwister, an die Freunde, an die vielen Ungläubigen, die da waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch da hineinversetzen könnt. Ich lese ganz oft in der Bibel Verse und dann sage ich, das stimmt nicht. Und dann kann ich das nicht mitbeten. Manchmal geht mir das auch bei Liedern so, dass ich denke, nein, da ist mein Herz im Moment nicht. Und ich versuche immer sehr ehrlich und sehr authentisch mit Gott zu sein. Manchmal bin ich auch sehr rebellisch unterwegs. Und bei diesem Vers, er ist mein Hirte, mir mangelt nichts, da beschwert sich mein Verstand. Da fühlt er sich beleidigt und er rebelliert und sagt, das stimmt nicht, Gott. Mir mangelt eine ganze Menge. Es gibt ja auch dieses schöne Lied, er ist mein Hirte und mir mangelt nichts. Ich schlucke immer wieder, wenn ich das höre. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Vielleicht bist du noch müde und dir fehlt Schlaf. Wer von uns heute kann wirklich jetzt aufstehen und sagen, ich kann das voll bewusst anbeten, der Herr ist mein Hirte und mir mangelt gar nichts. Egal, wo ich hingucke, ob ich auf die Arbeit gucke, ob ich meine Familie gucke, meine Ehe gucke, mir mangelt gar nichts. Ich möchte euch ein bisschen mobilisieren dafür. Vielleicht bist du auch krank, hast Halsschmerzen, Kopfschmerzen, vielleicht einen Bandscheibenvorfall, eine Allergie oder vielleicht sogar Krebs. Vielleicht fehlt dir Gesundheit. Vielleicht hast du oder hattest du heute Morgen schon Stress mit den Kindern. Hätte dir heute Morgen jemand beim Frühstück zugucken dürfen? Oder als ihr im Auto hierher gefahren seid oder hierher gelaufen seid? Oder wäre das vielleicht peinlich gewesen? Fehlte euch heute Morgen schon Geduld? Wie sieht es in deiner Ehe aus? Was würde dein Ehepartner über dich heute Morgen sagen? Warst du heute und in den letzten Tagen sehr liebevoll, tröstend, hilfsbereit, ermutigend? Oder fehlte dir vielleicht die Liebe in deiner Ehe? Wie ist es an deinem Arbeitsplatz gewesen? Warst du fleißig, zuverlässig, loyal, pünktlich? Oder fehlte dir vielleicht die richtige Einstellung zur Arbeit, die Hingabe? Betest du für deinen Arbeitsplatz? Ist dir bewusst, dass du ein Brief Christi bist? Vielleicht bist du auch in eine Sucht zurückgefallen die letzte Woche, hast eine Sünde begangen und dir fehlt der Glaube, dass du es jemals schaffen wirst, da rauszukommen. Oder wie sieht dein Bankkonto aus? Ist es leer? Hast du vielleicht sogar Schulden und es fehlt dir Geld? Bist du arbeitslos und dir fehlt die Anerkennung und deine Arbeit? Wie sah diese Woche deine stille Zeit aus? Ist dein geistlicher Mensch wohl genährt oder fehlte dir die Disziplin dazu? Weißt du im Moment nicht weiter, beruflich oder privat, und dir fehlt vielleicht Orientierung und Wegweisung? Wie sieht es gerade aus mit einer Beziehung? Hast du vielleicht gerade einen Menschen verloren durch Tod oder weil er sich von dir abgewandt hat und dir fehlt Wärme und Nähe? Und heute Morgen konfrontiere ich dich dann mit dem Satz, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Hand aufs Herz, wer kann das heute Morgen wirklich sagen? Ich habe mich das immer wieder gefragt. Und wenn ich dann diesen Bibelvers gelesen habe, habe ich gesagt, Gott, ich glaube dein Wort. Ich glaube, dass jedes Wort wahr ist. Und ich möchte es verstoffwechseln, nenne ich das. Ich bin Ärztin von Beruf. Wenn ich was esse, verstoffwechselt das mein Körper, so das ist Teil von mir, es wird umgebaut. Und so nenne ich das, wenn ich in der Bibel lese, dass ich sage, dieses Wort, dieses lebendige Wort, das soll Teil von mir werden, sodass es nicht mehr trennbar ist von mir. Und ich glaube dir, dass jedes Wort wahr ist. Und so ist auch dieses Wort wahr. Aber ich muss es verstehen, ich muss es verstoffwechseln. Und ich finde das so schön, dieses Wort wahr, aber ich muss es verstehen, ich muss es verstoffwechseln. Und ich finde das so schön, dass Gott da immer sehr liebevoll auf mich einbar zu sein. Und es ist ja alles aufgezeichnet, von daher könnt ihr diese Vorträge auch nachhören. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wozu wird mir nichts mangeln, um das oder jenes zu tun? Und so habe ich Gott gebeten, mir diesen Vers zu erklären. Es kam dann in unsere Gemeinde ein Prediger von auswärts und er sagte, ich möchte etwas von mir erzählen. Ich bin jetzt sehr, sehr schwer krank gewesen. Ich habe eine Krebserkrankung. Ich habe eine Chemotherapie hinter mir. Und als ich im Krankenhaus gewesen bin, habe ich trotzdem mit meiner Gitarre Lobpreislieder gespielt. Und als ich das gemacht habe, weg von mir geguckt habe, nur zu Gott geguckt habe, ihn gelobt habe für seine Größe, er ist unveränderlich, hatte ich das Gefühl, als wenn Gott in meine Gedanken hineinspricht, du weißt gar nicht, was mir dein Lobpreis in dieser Situation bedeutet, wo es dir nicht gut geht, wo du Krebs hast, wo du Chemotherapie hast. Es berührt mein Herz. Ich weiß nicht, wie ihr Reden Gottes erlebt. Ich erlebe es auch ganz oft in meine Gedanken einfach hineingewebt und dann denke ich, Komas, das ist ein Gedanke, den habe ich selber nicht gedacht. Und dann schreibe ich ihn auf, manchmal mit Datum und Uhrzeit und denke, Jesus, hast du gerade zu mir gesprochen? Er spricht natürlich ganz oft auch durch das Wort Gottes. Er spricht durch eine Predigt zu mir, durch andere Menschen. Aber er spricht auch ganz oft direkt in meine Gedanken hinein. Manchmal könnte man es wegwischen und sagen, es ist nur ein Gedanke, geh zu deiner Nachbarin oder so. Oder ruf doch den mal an. Es kann ein Anstoß sein, ein Reden Gottes. Und so sagte er, er hätte empfunden, dass Gott sich bei ihm bedankt hätte für diesen Lobpreis. In der Bibel finden wir, man kann Lobpreis opfern. Ja, selbst wenn ich denke, eigentlich meine Gefühle haben im Moment nichts, um zu danken, aber Gott, du bist unveränderlich und ich kann dich in jeder Situation loben. Und dann fragte er provozierend, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum du hier auf dieser Welt bist? Und er sagt, es gibt drei Gründe, warum wir hier auf dieser Welt sind. Der erste ist, Jesus zu erkennen. Der zweite ist, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Und der dritte ist, Gott zu loben. Und dafür wird dir nichts mangeln. Und er zeigte uns dann auch die Bibelstellen. Im Philipper 2, 9 bis 11, da steht, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller Menschen Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen. Also ich, du, jeder Mensch, der auch draußen ihn noch nicht kennt, jeder soll sich beugen. Jesus Christus zu erkennen, das ist unsere erste Aufgabe, hier auf dieser Erde. Die zweite steht in Matthäus 28. Darum geht hinaus und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das dritte steht in Römer 15, 5 bis 6. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig seid untereinander, Christusgemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was du heute nicht hast, brauchst du nicht, um ihn groß zu machen. Das klingt vielleicht provozierend, aber das ist die Wahrheit und damit können wir auch voll mit einstimmen in dem Psalmisten. Ich brauche keine Gesundheit, ich brauche keinen Reichtum, ich brauche keinen Partner, ich brauche kein Kind, ich brauche keine Arbeit, ich brauche keinen Urlaub, ja, ich brauche noch nicht mal Frieden, um Gott groß zu machen und ihn zu loben. Und das ist die Wahrheit. Und wir sehen das an einem Beispiel in der Bibel auch sehr gut, an Paulus und Silas, die im Gefängnis sind. Die sind unschuldig im Gefängnis, sind in Schraubstöcken, sind geschlagen worden. Es ist dunkel, es ist nass, es ist kalt. Und was machen sie? Sie loben Gott. Die hatten doch noch wirklich überhaupt keinen Grund, ihn zu loben. Aber sie sagen, mir mangelt nichts, um Gott groß zu machen. Und ich muss sagen, mich hat das so glücklich gemacht, dass ich das verstanden habe. Ja, Jesus, ich kann in jeder Situation sagen, mir mangelt nichts, um dich zu loben, mir mangelt nichts, um Zeugnis von dir zu geben.
Im Gegenteil, das ist ja sogar, also ich bin durch eine schwere Herzmuskelentzündung zum tiefen Glauben gekommen. Ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen, 27 Jahre lang fast. Und ich kannte die Regeln. Ich war christlich sozialisiert. Ich habe sie zum Teil sehr gut befolgt. Ich war gehorsam. Aber ich kannte nicht Jesus Christus persönlich. Ich hatte keine lebendige Beziehung zu ihm. Die habe ich erst in der tiefen Not gefunden, als ich auf der Intensivstation lag mit 27 Jahren und ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Da habe ich ganz tief gegraben und gesagt, Jesus, meine Gebete sollen nicht an der Decke kleben bleiben. Ich möchte dich erleben, erfahren. Und es gibt Leute, die sagen, ja, du bist lebendig, du bist auferstanden, du kannst reden mit mir. Also in der Not kann man sogar ihn noch besser oft finden, als wenn alles gut läuft. Man sagt ja auch, die Not lehrt beten. Viele Menschen, die dir von einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus sagen und erzählen können, die sind oft durch eine tiefe Not gegangen. Und da haben sie tiefe Wurzeln gegraben. Und sie wussten, ich habe nichts anderes. Ich habe niemand anders als Jesus Christus. Es gibt auch ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Bei uns in der Gemeinde ist ein junges Mädchen gestorben an einem Gehirntumor. Und auf der Beerdigung wurde das gesungen. Und die Eltern haben das ganz bewusst ausgesucht. Sie haben gesagt, wir wollen auch in dieser Situation sagen, du bist und bleibst mein Gott, du bist unveränderlich. Es ist dein Ratschluss, den ich nicht erklären kann, warum dieses junge Mädchen sterben musste. Aber ich will heute an diesem Tag bekennen, du bist und bleibst mein Gott. Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst. Das ist auch so ein Lied, was man nicht immer singen kann. Aber was man singen kann, wenn man dieser Überzeugung ist. Der Hiob hat es gesagt, ne? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei geheiligt. Er ist uns ein Vorbild darin. Das sind schwere Aussagen, die durchlebt werden wollen. Auch solche, die verstoffwechselt werden. Aber sie sind erfahrbar. Eine Bekannte erzählte mir, als ich ihr erzählte, dass ich über diesen Bibelvers so intensiv studiert und nachgedacht und versucht habe, den zu verstoffwechseln, sagte sie, da fällt mir meine Oma ein. Die hat diesen Vers immer gesagt, als ihr Sohn mit 8 Monaten starb, als ihre Tochter mit 12 Jahren an Gehirnhautentzündung starb, als ihr Mann nach 35 Jahren Ehe starb. Immer wieder hat sie das gesagt und sie hat nie geklagt. Sie ist mir so ein großes Vorbild, diese Oma. Ich habe es auch durchlebt in vielen, vielen Situationen. Ich habe auch einen Gehirntumor gehabt. Vor 10 Jahren genau, ist jetzt, ich dieses Jahr zum 10. Mal im Juni, 26. Juni bin ich operiert worden an einem großen Gehirntumor in meinem Kopf, hatte vorher einen epileptischen Anfall, bin dann in die Klinik eingeliefert worden und habe Gott auf übernatürliche Weise erlebt, dass er kurz vor der Operation ist eine Frau, die bei mir immer die Böden geputzt hat in meinem Krankenhauszimmer, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss immer für dich beten. Ich weiß auch nicht, warum, ich kenne dich ja gar nicht. Aber Gott hat mir heute Nacht 3-mal gesagt, geh morgen zu dieser Frau und sag ihr Folgendes. Ich kann ihr die Operation nicht ersparen, aber sie wird gesund aufwachen. Ich verstehe es nicht. Warum musste ich durch diese 6-stündige Operation gehen? Aber Gott hat mir vorher sagen lassen, ich kann es dir nicht ersparen. Vieles kann er uns nicht ersparen. Das bleibt sein Geheimnis. Aber nichts scheidet uns von seiner Liebe. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr. Nichts scheidet uns von seiner Liebe. Und das ist etwas, was ganz tief in mir gewachsen ist. Wir gehen weiter in dem Psalm 23, 2-3. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Kennst du Orte, wo du auftanken kannst? Pastor Liebscher hat heute Morgen schon gesagt, hier in der Kirche, heute Morgen im Gottesdienst, ist ein Ort, wo wir getröstet, ermutigt sein können. Jeder Gottesdienst sollte ein Ort sein, eine Zeit sein, wo wir neu aufgebaut werden, neu Hoffnung finden, neu Glauben finden. Gott hat auf dieser Welt verschiedene Orte, wo wir ihn mehr erleben können als an anderen Orten. Es kann auch in der Stille sein, das kann beim Spaziergang, bei einem Sonnenaufgang sein, im Urlaub, wenn wir ihn nicht von Gott, sondern mit Gott machen. in der Seelsorge, in Gesprächen mit anderen Menschen. Ich habe sehr profitiert, weil ich meine Not immer wieder mit anderen Menschen geteilt habe und sie mir eins zu eins sozusagen gepredigt haben aus Gottes Wort. Im Hauskreis. Jede Predigt hat den Anspruch, dass es neu ein Ort ist, neu eine Hoffnung geben will. Aber auch auf Freizeiten können wir Orte erleben, wo wir Gott näher kennenlernen, wo vielleicht auch Entscheidungen getroffen werden. Ja, ich will mein Leben unter Gottes Führung stellen. Ich will ganz mit dir gehen. Es gibt verschiedene Zeiten. Allianz Gebetswoche hatten wir jetzt gerade bei uns in unserer Stadt. Wir hatten auch die Veranstaltung Pro Christma. Das war auch ein spezieller Ort, eine spezielle Zeit, wo Gott sich uns zugewendet hat. Aber es gibt auch Orte, wo es schwierig ist. Das hat Jesus auch gesagt, ne? In seiner Heimatstadt Nazareth konnte er nichts tun. Oder auf der Hochzeit zu Kana hat er seiner Mutter gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es scheint Zeiten zu sein und Orte zu sein, wo wir Gott näher sind, wo wir ihn besser erleben und erfahren können. Und lasst uns offen sein, dass wir diese Orte wahrnehmen, dass wir sie erspüren und dass wir dann auch das tun, was Gott in dem Moment für uns vorbereitet hat. Dass wir auf sein Werben eingehen. Vielleicht könnt ihr euch auch nachher oder im Laufe der Woche mal erzählen von den Orten, die ihr gefunden habt, von den Zeiten, wie man Gott begegnen kann und wie ihr Gott begegnet, das ermutigt. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, wenn ich ein Zeugnis von mir gebe, dann setzt das in einem anderen Glauben frei, dass er das für dich auch tun kann. Ja, wenn ich irgendwas höre vom Zeugnis, denke ich, boah Gott, du bist so groß, das kannst du für mich bestimmt auch machen. Es ermutigt mich, wenn ich höre, wie Gott bei anderen Menschen was tut. Da bekomme ich eine Sehnsucht, dass ich es auch haben möchte. Ich habe kurz nach Silvester mit einer Frau telefoniert und da hat sie gesagt, ich habe jetzt das Jahr der Gastfreundschaft ausgerufen. Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, sagt sie, große Feste sind ja nicht so möglich im Moment, aber ich lade immer mal eine Person oder zwei Personen ein und dann koche ich für sie. Und ich habe schon ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele einsame Menschen. Wohlgemerkt, diese Frau ist 84 Jahre alt. Sie ruft ein Jahr der Gastfreundschaft aus. Also sage nicht, du bist zu jung oder du bist zu alt. Ich weiß nur, ich habe ab meinem 15. Lebensjahr jeden Samstag durfte ich kochen. Und ich durfte immer einen Kuchen backen. Ich habe einen riesen Schatz in mir. Du bist auch nicht zu jung, um jemand einzuladen. Wir gehen weiter im Psalm 23,4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, es gibt diese dunklen Seiten im Leben. Es gibt auch die Seiten, wo man den Eindruck hat, Gott redet gar nicht zu mir. Oder ich kann nicht richtig andocken. Mein Glaube ist so schwach geworden. Aber was ist der Stecken? Wofür steht er? Der Hirte in Israel im Nahen Osten hatte diesen knüppelartigen kurzen Stock, den Stecken, der am unteren Ende verdickt war und wie so eine Keule aussah. Geschickt wusste der Hirte, diese Keule gegen Angreifer zu werfen. Auch schlug er mit den Stecken auf Büsche, auf Sträucher, damit schädliche Insekten oder Schlangen rauskamen. Und er wollte sie von seiner Herde weghalten. Er diente auch mit Zählen der Schafe, dafür hat er es auch gebraucht. Oder er bremste auch Schafe, wenn sie zu schnell waren, zum Beispiel beim Verlassen des Pferches. Und er suchte jedes einzelne Schaf nach Krankheiten oder Wunden ab, wenn er mit dem Stecken durch das Fell ging. Wann hast du erlebt, dass Gott dich behütete, deine Wunden verband, deine Krankheiten heilte? Jeder lebt in Beziehungen und jeder wird verletzt. Ich gehe immer wieder zu Jesus und sage, Jesus, du siehst meine Wunde, meine Enttäuschung und ich bitte dich, heile sie. Er ist der große Heiland in dieser Welt. Aber es gibt viele Christen, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht hingehen und sagen, Jesus, du bist doch der Heiland, heile mich. Ich habe bei einer Situation, ich habe 5 Fehlgeburten gehabt. Und bei der 5. Fehlgeburt bin ich 2 Jahre immer wieder zu Jesus gegangen, habe gesagt, heile mich, ich bin so verletzt, ich kann nicht mehr, heile mich. Nach 2 Jahren hat er es gemacht. Ich weiß immer noch nicht, warum ich durch diese vielen düsteren Täler musste. Und meine Freundin, die dem Glauben sehr kritisch gegenüber ist, die sagt immer, weißt du, deine Höhenflüge mit Gott, die du ja auch hast, die will ich gar nicht hören. Wo war dein Gott in der Fehlgeburt? Wo war dein Gott bei der Herzmuskelentzündung? Wo war dein Gott, wie du wieder mit dem Gehirntumor im Krankenhaus lagst? Wo war er denn da? Warum hat er das nicht verhindert? Er sagt doch, er du brauchst nicht an einem Stein stoßen und so. Aber offensichtlich tut er das in deinem Leben nicht. Das macht mir gar keinen Mut, Christ zu werden, wenn ich dein Leben sehe. Und ich konnte sagen, ja, er hat es mir nicht erspart, aber er ist mit mir durchgegangen. Ich habe ihn gespürt, ich habe ihn erlebt. Was macht der Stab? Der lange an seinem Ende gebogene Stab ist Hauptsache für den Hirten da, dass er sich ausruhen kann nach dem langen Tag. Nichts entgeht seinem Auge, er guckt über die Schafherde, er nimmt jede Unruhe wahr und versucht Abhilfe zu schaffen. Indem er seinen Stab aber auch in die Flanke des Tieres drückt, leitet er das einzelne Schaf an den Platz, wo er sein soll. Und bei neugeborenen Lämmlein hilft er mit diesem gebogenen schon mal auf die Beine, dass das Schaf dann neben seiner Mutter zu stehen kommt. Hast du schon mal diesen leichten Druck von deinem Hirten gespürt, dass du weißt, da gibt er dich hin, da ist eine Platzanweisung für dich, das solltest du machen? Wodurch bist du hier in dieser Gemeinde, in dem Hauskreis, in der Mitarbeiterschaft eines Kreises dieser Gemeinde? Weißt du, dass es Gottes Platzanweisung ist? Weißt du, dass er dich heute Morgen eingeladen hat? Es ist ein Vorrecht, dass du hier bist. Ein Vorrecht. Er hat dir was zu sagen. Er freut sich, dass du da bist, dass du diesem leichten Druck vielleicht gefolgt bist. Vielleicht hattest du gar keine Lust heute Morgen, war noch schön warm im Bett und du wolltest eigentlich gar nicht kommen. Aber du hast gemerkt, doch, irgendwas zieht mich, irgendwas muss. Wo spürst du den Stab in deiner Flanke? Vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht hast du dich auch gesträubt und hast gesagt, nein, ich will das gar nicht. Aber immer wieder schiebt er dich leicht, bis du an den Platz kommst, wo du sein solltest. Mir hat einmal eine Frau gesagt, seit einem Vierteljahr empfinde ich, dass Gott sagt, ich soll dich unterstützen mit deinen 7 Kindern, einmal die Woche. Aber ich wollte nicht. Ich habe gedacht, ich bin Single, boah, und eine Familie mit 7 Kindern, schon die Lautstärke kann ich nicht aushalten. Bitte vergib mir. Und sie ist dann über lange Zeit einmal die Woche gekommen und hat mir geholfen. Ich würde jetzt gerne den Psalm 23,5 noch auslegen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das war auch so etwas, was ich nicht verstanden habe. Wo soll hier ein Tisch stehen? Wie soll das gehen? Ich freue mich immer, wenn das wirklich ganz praktisch auch für mich wird. Und ich habe dann dieses Bild geschenkt bekommen. Das hat eine psychisch kranke Frau, die schwere Depressionen hat, gemalt. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich habe mich gefragt, wer ist die Maus in diesem Bild? War ziemlich eindeutig, das war ich. Wer ist denn die Katze? Ich denke, die Katze ist alles, was uns Angst macht. Das kann Arbeitslosigkeit sein, Krankheit, Corona, der Krieg in der Ukraine, aber auch teilweise vielleicht mein Mann oder mein Kind, was mich so verletzt hat. Alles kann diese Katze sein, alles, was mir Angst macht. Ja, und jetzt sehen wir, dass der Tisch gedeckt ist mit diesem Käse. Und was ist wohl der Käse? Und ich dachte so, das ist Galater 5,22, die Frucht des Geistes. Also ich stelle mir das jetzt immer so vor, ich bin hier, da ist mein Angreifer und hier ist der Tisch. Und da drauf steht Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, vielleicht noch Vergebungsbereitschaft. Und Gott sagt, ich habe dir den Tisch gedeckt, du brauchst nur zugreifen. Und wir verhungern aber am gedeckten Tisch. Ja, jemand hat dich verletzt und Gott bietet dir an, ich helfe dir beim Vergeben. Ne, will ich aber nicht. Ne? Wir kosten das aus. Hass ist eine unglaubliche Kraft. Und die loszulassen ist gar nicht so einfach. Und Gott sagt, ich lade dich ein. Du musst nicht verhungern am gedeckten Tisch. Ich gebe dir alles, was du brauchst, um in dieser Situation zu bestehen. Und dann gehe ich und er sagt, Jesus, ich brauche heute neue Liebe für meinen Mann. Ich weiß nicht, warum sie verloren gegangen ist. Aber ich brauche neue Liebe und du bist der Gott der Liebe. Du hast alles. Und dann knie ich mich nieder und sage, Jesus, ich brauche jetzt Liebe für meinen Mann. Und er ist treu. Er hat sie mir bis jetzt immer gegeben. Wir sind jetzt über 42 Jahre verheiratet. Er hat sie mir immer wieder neu gegeben, wenn ich verzweifelt war und sagte, ich weiß nicht, warum es im Moment schwierig ist. Oder Vergebungsbereitschaft. Jesus, hilf mir. Ich will vergeben, aber eigentlich kann ich nicht vergeben. Bitte hilf mir, bis es durchgebrochen ist. Und vergeben ist doch eines der größten Geschenke, was Jesus uns macht. Dass wir nicht mit dem ganzen Ballast umgehen müssen, dass wir keine bitteren Wurzeln machen müssen. Mein Ziel ist, eine weise alte Frau zu werden. Und wisst ihr, das wird man nur, wenn man vergibt. Mir hat mal ein junger Mann gesagt, weißt du, wenn ich nach Hause komme, sagt meine Mutter als erstes, ach, lässt du dich auch mal wieder bei mir blicken? Da habe ich doch schon gar keine Lust mehr nach Hause zu kommen. Wenn ich anrufe, sagt er, hör mal, die letzten 4 Wochen hast du dich nicht gemeldet. Ja, dann nehme ich doch den Telefonhörer gar nicht hin. Da habe ich gesagt, danke, dass du mir das sagst. Ich habe 7 Kinder und wenn meine Kinder sich länger nicht melden, dann schreibe ich eine WhatsApp-Nachricht. Ich hätte mal wieder Lust auf einen Telefonbesuch. Habt ihr mal Zeit? Ich habe mir vorgenommen, ich werde niemals sagen, ach, meldest du dich auch mal wieder. Und ich hatte neulich einen großen, runden Geburtstag. Mein Mann hat eine Rede auf mich gehalten, hat gesagt, Ute, ich sag dir eins, du bist eine weise alte Frau geworden. Aber ich sag, das Alt hättest du ja weglassen können. Also ich lade euch ein, weise zu sein. Ja, und jetzt fehlt noch die Käseglocke. Was ist die Käseglocke? Da hilft uns der Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Danke.